Ulrich Siegmund, hallo, Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt. Herzlich willkommen.
Danke, Herr Schwarz. Schön, dass ich dabei sein darf und stelle mich gerne allen Fragen. Bin gespannt, was mich heute erwartet.
Herr Siegmund, jetzt stehen seit Tagen Vorwürfe der Vetternwirtschaft gegen Sie und andere Abgeordnete Ihres Landesverbandes und auch im Bundestag im Raum. Ist die AfD inzwischen auch nur eine Altpartei?
Ganz im Gegenteil. Also was wir hier gerade erleben, ist in meiner Meinung eine orchestrierte Kampagne. Also das ist so offensichtlich, dass es einfach jeglicher Verhältnismäßigkeit inzwischen entbehrt. Und das wird ja auch immer mehr bewusst. Wir kriegen ja auch sehr viel positiven Zuspruch, dass sie erkennen, was hier los ist. Natürlich muss man sich auch konstruktiv kritischen Fragen mal stellen. Das machen wir heute auch. Ich denke mal, da werden wir auch einige gemeinsam diskutieren. Aber dass man, wenn man rechtsstaatlich alles einhält und einfach nur eine gute Arbeit für dieses Land machen möchte und individuelle Umstände in einer Partei hat, die andere Parteien nun mal nicht haben, dass man das als Maßstab hier annimmt, zwei Wochen lang alle anderen politischen Umstände damit zu überlagern und sich nur darauf zu konzentrieren, das spricht in meinen Augen schon eine eindeutige Sprache. Und ich finde es sehr bedauerlich, dass die ganzen politischen Verfehlungen in diesem Land daher aktuell seitdem unbeachtet bleiben. Und deswegen bin ich auch hier, um damit jetzt ein Ende herbeizuführen, dass wir uns wieder auf die Rettung Deutschlands konzentrieren können.
Aber also um klarzustellen, worum es geht, ja, es ist nichts Illegales. Es geht darum, dass Politiker, Kollegen im Bundestag von Ihnen, im Landtag von Ihnen, Familienmitglieder angestellt haben, zum Beispiel Ihren Vater, der ist bei einem Bundestagsabgeordneten angestellt, also so über Kreuz und daher rührt der Vorwurf der Vetternwirtschaft. Das ist legal, aber ist das nicht doch anrüchig?
Ganz im Gegenteil, weil wir einfach historisch andere Umstände hatten als andere Parteien. Das mit meinem Vater ist eigentlich das beste Beispiel. Ich gebe einen kurzen Einblick in die Historie. Wir sind damals als Landesverband Sachsen-Anhalt in den Landtag eingezogen. Da wurden fast 10% der gesamten Mitglieder wurden auf einmal Mandatsträger. Ja, wir hatten 250, 300 Mitglieder 2016, auf einmal 25 Landtagsabgeordnete. 2017 kamen dann nochmal Bundestagsabgeordnete hinterher. Das heißt, man hatte ein sehr begrenztes, eine sehr begrenzte Ressource an Leuten, die überhaupt bereit sind, Verantwortung auch in einem Arbeitsverhältnis für die AfD zu übernehmen, muss man dazu sagen, weil es ja auch schon damals überhaupt nicht einfach war, sich auch zur AfD im Job zu bekennen. Wenn man einmal diesen AfD-Stempel im Lebenslauf hat, hat man bei allen größeren Unternehmen in diesem Land nach wie vor ein riesengroßes Problem. Und das ist nicht nur undemokratisch, das ist klar, es ist auch ein Unterschied zu anderen Parteien, die dieses gesellschaftliche Stigma einfach nicht haben. Und das ist ja bis heute so, wenn ich mir die Bundestagsfraktion angucke, 70 offene Stellen nach wie vor in der Bundestagsfraktion, die zahlen auch gute Löhne und trotzdem haben wir einfach diese Situation, weil sich das immer noch nicht komplett entspannt hat in diesem Land. Und der zweite Zusammenhang ist natürlich auch das Vertrauensverhältnis. Darauf müssen wir unbedingt nachher nochmal zu sprechen kommen. Das spielt ja bei uns eine ganz besondere Rolle. Es ist auch wieder eine Wettbewerbsungleichheit, dass andere halt nicht durchsetzt sind mit V-Leuten, mit Satire, Künstler, wie auch immer. Und diese Gemengelage führt einfach dazu, dass wir das anders betrachten müssen. Und es ist trotzdem auch nochmal ein Unterschied zur Politik, aber da komme ich auch gleich
hin. Ja, lassen Sie uns die Argumente einzeln besprechen. Jetzt haben Sie zwei Argumente genannt. Das erste war, dass Sie sagen, ja, uns fehlen die Leute wegen der Stigmatisierung. Wir müssen also quasi auf Familienmitglieder zurückgreifen. Ich glaube gerne, dass es gute Gründe gibt dafür. Aber gibt es nicht eben auch massive Nachteile? Ist das nicht dennoch, auch wenn es gute Gründe hat, eine Vetternwirtschaft am Ende?
Also der Unterschied zur wirklichen Vetternwirtschaft oder Filz und Mauschelei, das, was wir ja als Partei aufräumen möchten, was wir übrigens auch weiterhin aufräumen werden, ist es ja, dass man unterscheiden muss, stellt man ein persönliches Team für einen Abgeordneten zusammen, jemanden, der Zugriff hat auf die persönlichsten Daten, Termine, der weiß, wann ich wo bin, mit wem ich mich treffe, der meine Strategien kennt, also ein persönlicher Mitarbeiter, oder schafft man, wie bei den Regierungsparteien, bei Altparteien, schafft man ganze Institutionen, um Leute aufzufangen, schafft man landeseigene Gesellschaften oder beeinflusst man öffentliche Ausschreibungen, wo eigentlich jeder da draußen das gleiche Recht haben sollte, im Sinne, weil sich dort jetzt ein Verwandter oder wer auch immer bewirbt. Das ist Vetternwirtschaft. Insbesondere dann, wenn zusätzliche Stellen geschaffen werden, die wieder extra Steuergeld kosten. Das ist hier bei uns alles nicht der Fall. Wir reden ja von einem persönlichen Team, der, wie gesagt, die persönlichsten Daten hat. Das ist ein riesengroßer Unterschied zu dem, was wir seit Jahr und Tag kritisieren, nämlich dass Behörden, Ministerien, wer auch immer weiter aufgebläht wird, um Leute aufzufangen. Und das ist ja kein Geheimnis, wenn man in allen deutschen Bundesländern sich mal anschaut, was da an NGOs entstanden sind, an Vorfeldvereinen. Und das ist ja auch der große Unterschied zu diesem Greichen-Clan. Da ging es ja um diese ganzen Drumherum-Organisationen, was alles zusätzlich mit Steuergeld finanziert wurde. Und da werden wir auch weiterhin mit aufräumen. Das hat aber nichts mit einem persönlichen Referenten zu tun.
Aber jetzt nehmen wir mal Ihren Fall, um das zu darzustellen. Und Ihr Vater ist beim Bundestagsabgeordneten, einem Bundestagsabgeordneten angestellt. Warum hat der auf ihn zurückgegriffen?
Weil er seit Jahr und Tag dafür bekannt ist, dass er neben einer guten Qualifikation einfach ein sehr zuverlässiger und fleißiger Mann ist, der sein Land liebt und der einen Beitrag dazu leisten möchte, dass wir dieses Land vom Kopf auf die Füße stellen. Das ist ja auch das, was mich nach wie vor auch negativ stimmt bei dieser ganzen Nummer, dass man solche elementaren Fakten nicht nennt. Also die Qualifikation ist eindeutig. Das ist ein Diplom-Ingenieur, der jahrelange Leitungserfahrung in einem großen Konzern hatte und dann noch eigene politische Vorerfahrung, weil er nämlich 2009 selbst mal im politischen Bereich unterwegs war. Und diese Kombination aus einer guten Qualifikation und einem politischen Gespür mit der Liebe zum Land und dann auch noch dem Vertrauensverhältnis, das ist einfach wichtig in unserer Struktur. Und ich finde es gut, dass es Leute gibt, die das auch nutzen möchten. Und der Erfolg spricht ja auch dafür. Sich. Also der Arbeitgeber ist sehr zufrieden, das passt alles und das war jetzt 7, 8, 9 Jahre über verschiedenen Ebenen kein Problem. Jetzt sind wir im Wahlkampf, jetzt ist es auf einmal ein Problem. Das spricht dann für mich schon eine eindeutige Sprache.
Angeblich, laut Presseberichten, verdient er über 7.000 Euro. Muss das sein?
Da habe ich Rücksprache gehalten mit dem Arbeitgeber, was da genau los war. Und das ist genau das nächste Ding. Das ist eine veraltete Zahl. Das war wohl projektbezogen im letzten Jahr für einen überschaubaren Zeitraum, weniger Monate. Und das ist seit mehreren Monaten nicht mehr der Fall. Das heißt, die ganzen Zahlen, die jetzt kolportiert werden, natürlich wieder, um mich irgendwie zu beschädigen, ist ja klar, man versucht da so eine Neiddebatte auszulösen, sind einfach nicht Realität. Und da gibt es in meinen Augen aber nur zwei Erklärungsmöglichkeiten. Entweder wurde diese Kampagne schon über so viele Monate vorbereitet, dass man ganz bewusst dass man mit diesen alten Zahlen gearbeitet hat. Oder aber man hat ganz bewusst wieder besseren Wissens diese alten Zahlen genommen, um das Gefühl zu suggerieren, das ist hier alles viel zu viel. Und im zweiten Step muss man auch mal dazu sagen, das hinterfragt auch keiner. Im Deutschen Bundestag ist es ja so, dass die Gehälter an Qualifikationen anlehnen müssen. Da gibt es ja so eine Tabellen, wo man auch nachweisen muss, wer hat welche Qualifikationen, wie kann man wen einstufen. Das ist zum Beispiel im Landtag nicht so. Da kann man theoretisch einen Ungelernten auch voll einstufen, wenn man das möchte. Ich kenne keinen, der das macht, aber das ist ein Unterschied. Und im Deutschen Bundestag ist das alles wesentlich detaillierter geregelt und daher auch viel transparenter. Und deswegen sehe ich dieses Problem überhaupt nicht. Und ich finde das sehr perfide, wie man jetzt zum Beispiel im politischen Raum das immer höher auslegt. Die CDU spinnt sich jetzt Summen zurecht, die jeglicher Grundlage entbehren, nur um dieses Gefühl zu suggerieren. Und das zeigt mir, hier ist man nicht daran interessiert, irgendwas aufzudecken, aufzuklären, sondern hier ist man daran interessiert, eine Kampagne zu spannen, um in diesem wichtigen Jahr unserer Wahlkämpfe hier die letzte patriotische Kraft in diesem Land zu diskreditieren.
Wie viel verdient denn dann Ihr Vater, wenn das eine veraltete Zahl ist?
Mehrere tausend Euro weniger. Mein aktueller Kenntnisstand, ich darf das auch, glaube ich, kommunizieren, ist knapp unter 5.500 Euro. Mhm. Und das ist transparent aussprechbar. Und das ist, denke ich mal, für einen Diplom-Ingenieur mit der Berufserfahrung angemessen.
Warum sagen Sie das jetzt? Das haben Sie jetzt tagelang nicht gesagt.
Wir haben es hier mit einer Situation zu tun, wo ich immer noch geschockt bin, wie man hier auch mit Persönlichkeitsrechten umgeht. Das muss man immer dazu sagen. Mhm. Also dass man vom ersten Tag an hier eigentlich jegliche Persönlichkeitsrechte ignoriert hat und das einfach so in die Welt gebracht hat, mit dem vermeintlichen Ziel natürlich hier einen politischen, ja, politisch irgendwie Einfluss zu nehmen. Da mussten wir selbst erstmal überlegen, wie geht man damit um? Macht man das mit? Macht man da eine Gegenkampagne? Ignoriert man das? Das war für uns einfach auch, ich muss es ganz klar sagen, ein neues Level im politischen Raum, weil wir merken natürlich, man schafft es nicht mit politischen Inhalten, deswegen geht man hier unter die Gürtellinie. Aber dieses Level, ich meine, ich mache das jetzt 10 Jahre, muss ich auch sagen, war für mich auch neu. Und deswegen mussten wir uns erstmal sortieren und überlegen, wie geht man jetzt mit der Thematik um? Und man musste ja auch erstmal mit den Betroffenen sprechen. Also, dass ich ihnen das jetzt so transparent sagen konnte, das ist ja nicht selbstverständlich. Da muss man ja mehrere Akteure erstmal einbinden. Will man das überhaupt kommunizieren? Und einen Satz muss ich auch zu diesem Gehalt nochmal sagen. Man tut ja immer so, als wenn das irgendwie meine Verantwortung ist. Ich meine, das ist ein erwachsener Mann, der bei einem Bundestagsabgeordneten arbeitet. Ich kann doch nicht, nur weil das mein Vater ist, ihm jetzt vorschreiben, wie er zu agieren hat oder wie er sich wo zu bewerben hat. Genauso wenig kann ich das dem Abgeordneten vorschreiben. Also ich finde das, das ist ja eine Form von Sippenhaft schon, nur weil ich hier irgendwie, wie gesagt, dieses Verwandtschaftsverhältnis habe, mir das jetzt persönlich anheften zu wollen, das zeigt mir einfach, dass es hier um alles geht, aber nicht um eine sachliche Diskussion.
Herr Singh, und jetzt wollen wir annehmen, es ist alles so, wie Sie sagen. Ich möchte jetzt die Qualifikation und auch den Arbeitseifer Ihres Vaters nicht, die Motive, sich einzusetzen für die AfD, für seinen Bundestagsabgeordneten, nicht in Zweifel ziehen. Aber selbst wenn das alles koscher ist, Das öffnet doch ein solches System, die Familien über Kreuz anzustellen. Ja? Also du stellst meinen Vater ein, ich stelle deinen Vater ein oder deine Mutter oder wer auch immer. Das öffnet doch langfristig der Vetternwirtschaft, selbst wenn es so sein sollte, wie sie sagen, und sie noch nicht existiert, sondern noch alles zum Wohle der Partei passiert. Aber es öffnet der Vetternwirtschaft doch Tür und Tor. Langfristig.
Also da muss man einfach mal kurz nochmal in die Historie gehen und auch die Entwicklung sehen, dass am Anfang, wie war es denn am Anfang? Am Anfang waren wir so wenige wirklich aktive Leute, die den Kopf hingehalten haben, und da rede ich jetzt im Zeitraum 2014, 15, dass das insbesondere Familien waren zu diesem Zeitraum, die das begonnen haben aufzubauen, dieses Projekt. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass das auch historisch begründet ist, dass die das dann auch am Anfang waren, die dann da die erste Verantwortung mit übernommen haben, dass das aber ein Prozess natürlich ist, der jetzt über die Jahre ja auch nachlässt. Ich meine, mein Vater, das ist das beste Beispiel. Der ist jetzt Ende 60, der wird bald in Rente gehen. Das ist ganz normal. Und danach, wenn wir natürlich neues Potenzial haben und auch mehr Leute haben, die qualifiziert sind, die mitmachen wollen, wird sich das ja irgendwann noch umdrehen. Das ist ganz normal.
Ja, Moment, das sind jetzt neue Töne. Weil Wieso? Sie haben in den ersten Tagen danach, haben sie das aktiv verteidigt und haben quasi gesagt, wir bleiben dabei, weil wir das System gut finden.
Nee, man darf nicht alles in einen Haufen werfen. Man muss differenzieren.
Bitte.
Zwischen der Notwendigkeit, dass es einfach so wenige gibt, dass sowas einfach entstehen kann, dass man das Gefühl hat.
Okay.
Oder dass man ganz bewusst sagt, gut, ich nehme da jetzt einige vermeintliche Interpretationen in Kauf mit dem Wissen, ich habe ein tolles Team, dem ich zu 100% vertrauen kann und die eine gute Arbeit für dieses Land machen. Und das ist für mich das Allerentscheidende. Ich meine, worüber reden wir? Welcher Schaden entsteht denn dadurch? Wir haben hier alles Leute, die seit Ewigkeiten ihren Kopf hingehalten haben, die einen guten Job machen, je nachdem an welcher Stelle, Partei, Fraktion, Abgeordneter, und die einen Beitrag dazu leisten, dass wir hier eine politische Kehrtwende herbeiführen können. Und das hat nichts damit zu tun, dass man das irgendwie ganz bewusst macht. Das sind ja zwei komplett getrennte Paar Schuhe. Also das ist ganz wichtig, dass man das unterscheidet. Und dieses Vertrauensverhältnis finde ich ja gerade deswegen wichtig, wenn man mal reflektiert, wie das jetzt alles zustande kommen konnte.
Okay, also jetzt bitte lassen Sie uns unterscheiden. Ich will Ihnen zugestehen, in der Entstehungsphase, die Partei war im Aufbau, Sie hatten keine anderen Leute, ja, natürlich die dauernde Stigmatisierung und so weiter. Gut, dann hat man am Anfang, so, aber jetzt höre ich das richtig heraus, jetzt wollen Sie sich langfristig davon verabschieden.
Das ist nichts Bewusstes, das ist etwas ganz Automatisches, was jetzt passiert. Wir sind eine große Partei geworden, wir haben jetzt 3.500 Mitglieder, wir sind professioneller geworden. Die Akteure, über die wir heute sprechen, sind die Akteure der ersten Stunde. Bei fast allen Namen, die jetzt so im Raum stehen, das sind alles Akteure der ersten Stunde. Natürlich wird sich das über kurz oder lang ganz automatisch ändern, weil wir viel mehr Leute jetzt haben, die mitmachen, die mit anpacken, die mit unterstützen, die sich auch zu uns bekennen möchten. Das ist ein ganz normaler Prozess. Aber historisch bedingt ist es doch meiner Meinung nach sehr verwerflich, dass ich jetzt einfach nach 10 Jahren sage, du hast jetzt 10 Jahre lang für dieses Land gekämpft, aber ich muss dich jetzt rausschmeißen, weil das die linke Presse sagt. Also okay, nein, das würde ich schlecht finden.
Das ist auch klar, natürlich, ja, nachvollziehbar. Aber jetzt nochmal, weil Sie kündigen hier jetzt was anderes an, mit Ihrer Argumentation vor einigen Tagen noch auf Social Media. Ich finde das gut, weil das Vertrauen schafft, und da haben Sie signalisiert, wir bleiben dabei. Jetzt sagen Sie, wir wollen, eigentlich würden wir gerne aussteigen. Das machen wir nur fließend. Und nicht abrupt.
Nein, weil man abrupt muss unterscheiden, was ich möchte und was sich automatisch entwickelt. Ich möchte, dass ich ein Team habe, dem ich vertrauen kann. Wenn es dort Leute gibt, auch aus dem familiären Umfeld, denen ich vertrauen kann, die qualifiziert sind, die bereit sind, mit anzupacken, dann kann man darüber nachdenken, ob man die in dieses Team einbindet. Selbstverständlich auch noch zukünftig. Aber ich sag mal, eine gewisse Häufung, die ist einfach historisch begründet, dass wir halt nun mal den Landesverband so gestartet haben.
Ja.
Und das ändert sich jetzt automatisch. Das hat nichts damit zu tun, dass das immer mal wieder vorkommen kann, wenn es gute Leute sind und die mit anpacken. Aber wie gesagt, das ist ein großer Unterschied zur Historie.
Nein, nein, das ändert sich automatisch, ist zu wenig. Tut mir leid. Also bitte, das können Sie natürlich sagen, aber da müssen wir klar herausarbeiten, okay, dass Sie jetzt quasi auf einen sich selbst vollziehenden Prozess setzen. Wollen Sie diesen Prozess gestalten? Wollen Sie Maßnahmen ergreifen und eine Politik machen, die dazu führt, dass sowas weniger wird? Oder wollen Sie es einfach der Zeit überlassen?
Nee, also wir nehmen natürlich auch kritische Stimmen ernst, das muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt auch aus unseren Reihen natürlich Leute, die da Fragen zu haben oder die sagen, wie ist das denn genau gelaufen? Weil natürlich auch viele Informationen ganz einfach nicht verfügbar waren für diese Leute, die aber wichtig sind, um das einzuordnen. Und da haben wir uns jetzt gesagt, das haben wir jetzt auch in dieser Pressemitteilung gestern kommuniziert, dass wir da auch Vorreiter sein wollen. Wir wollen jetzt so eine Art Vertrauenskommission genau für solche Fälle einsetzen. Die müssen wir mal genau gucken, wie wir das besetzen. Aber es muss natürlich paritätisch über den Landesverband besetzt sein, dass da jeder auch mitmachen kann und das gleichmäßig verteilt ist, dass wir gemeinsam schauen können, welche eigenen Empfehlungen können wir uns denn geben, wie man das in dem Maß macht, wie ich es gerade gesagt habe. Qualitativ wichtig, Vertrauen ist wichtig, aber dass man die Vorurteile, die im Raum stehen, dass das hier nur, dass sich da irgendwelche Leute die Füße hochlegen oder so, was ja völlig an den Haaren herbeigezogen ist, dass man das gleich von Anfang an proaktiv ausräumt, indem man da einfach ein transparentes Level hat, mit dem alle leben können. Und das wollen wir gemeinsam erarbeiten und damit wollen wir auch alle mit einer Stimme sprechen. Und den Weg, den ich ja vom ersten Tag dieser Anfrage gegangen bin, nämlich ganz transparent zu sagen, ja, das gibt es und ja, das hat Vorteile und ja, das liegt daran, dass wir nun mal als AfD andere Umstände haben als andere, den Weg werden wir weitergehen und ich finde, das ist auch wichtig, dass man sich da auch nicht verbiegt, dass man da jetzt auch nicht einknickt oder so, sondern dass man für seine eigenen Positionen auch weiterhin oder zu seinen eigenen Positionen treu steht, um dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, weil unterm Strich geht es doch hier um eine politische Kehrtwende und dafür brauche ich ein gutes Team.
Das klingt jetzt alles sehr viel bereiter, auf die Kritiker einzugehen, als in ihren Social-Media-Posts vor einigen Tagen. Ja, da haben sie, unter anderem sind sie aufgetreten und haben davon gesprochen, da wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben, Fake News verbreitet, haben sogar demonstrativ eine, ich glaube, eine ZDF-Presseanfrage zerknüllt vor laufender Kamera, ja, anstatt sie zu beantworten. Offenbar sind sie der Auffassung, dass diese Reaktion so nicht gut war.
Ich würde das immer wieder so behaupten, weil es sich ja im Nachgang bestätigt hat, dass hier mit vielen Fake News gearbeitet wurde. Das mit meinem Vater war ein Beispiel. Ich kann Ihnen aber noch ein Beispiel nennen.
Wo war Ihr Vater Fake News? Mit den 7.000 Euro?
Natürlich, ja, ja.
Ja, das, aber das war das wirklich Fake News oder war es nur ein Mangel, eine veraltete Information, eine fälschliche?
Na, das sind ja Fake News. Wenn ich
Fake News ist vorsätzlich.
Vielleicht, da habe ich ja vorhin gesagt. Okay. Wurde es bewusst gemacht oder wurde es lange vorbereitet? Das weiß ich nicht. Aber es ist halt falsch gewesen, weil es ist ein großer Unterschied, ob das für einen begrenzten Zeitraum war und damit man irgendwie jetzt ein Jahreseinkommen hochrechnet, was jeglicher Grundlage einfach entbehrt oder ob man die ganze Wahrheit erzählt. Aber es gibt ja noch ein weiteres Beispiel. Wir haben ja beispielsweise Mitarbeiter in der Fraktion, die Abgeordnete über Jahre hinweg erst kennengelernt und dann irgendwann lieben gelernt haben. Also wir haben zwei Partnerschaften in dieser Fraktion, die sich aber, wie gesagt, erst in dieser Fraktion kennengelernt haben. Die werden jetzt auch der Vetternwirtschaft bezichtigt und beispielsweise auf diesen ganzen Grafiken von Korrektiv, wo man das jetzt so ganz mystisch jetzt darstellen will, wie schlimm das alles ist, mit aufgeführt, obwohl das wirklich so an den Haaren herbeigezogen ist. Es ist doch keine Vetternwirtschaft, wenn ich jemanden erst kennenlerne in dieser Zeit. Ja. Trotzdem wird es aber mitgemacht. Und auch das ist für mich ein Beispiel. Man will nichts aufdecken, man will hier etwas konstruieren. Und das meine ich auch mit der Sau, die durchs Dorf getrieben wird, dass man eine Sache viel größer macht, als sie ist. Und damit, und das muss ich immer und immer wieder wiederholen, von den entscheidenden Problemen in diesem Land einfach ablenken will.
Wissen Sie, wenn es dieses Reinholen von Familienmitgliedern nicht gegeben hätte, wobei Sie jetzt die historische Genese dargestellt haben, ja, dann würde allerdings auch niemand sich jetzt über die drei Fälle beschweren, wo Mitarbeiter oder AfD-Leute sich in der Fraktion kennengelernt haben und dann geheiratet haben und also jetzt quasi familiär verbunden sind, ohne dass es jetzt gezielt jemand reingeholt wurde. Also das haben Sie sich, ich verstehe, dass Sie sagen, ich kritisiere, dass das alles zusammengemixt wird, aber das haben Sie sich auch selber mit zuzuschreiben, weil hätten Sie das eine gelassen, würde Ihnen das andere gar nicht erst vorgeworfen werden.
Ja, aber deswegen gucken wir nach vorne. Wir überlegen, das sind vielleicht Kommunikationsschwierigkeiten. Wie kann man das besser machen? Wie kann man das transparenter machen? Deswegen diese Vertrauenskommission. Und dann blicken wir einfach nach vorne und versuchen auf der einen Seite, wie gesagt, uns niemals, oder was wir versuchen, ist falsch gesagt, aber wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden unserem Weg treu bleiben. Zeitgleich möchten wir aber gerne kritische Stimmen hören und auch konstruktive Kritik auch ernst nehmen und auch umsetzen. Und daraus lernen natürlich. Und diese Kombination, die hat uns in der Vergangenheit erfolgreich gemacht und den Weg werden wir jetzt auch weitergehen.
Gut, also trotzdem danke, dass Sie es auseinanderklamüsert haben. Natürlich. Weil Sie haben recht, dass diese Fälle natürlich da nicht mit reingemixt werden sollten. Sie sagen, die wären damit reingemixt, weil das Ganze, das haben Sie schon am Anfang unseres Gesprächs gesagt, eine Kampagne ist. Mhm. Ist das wirklich eine Kampagne? Also das ist sozusagen ausgeheckt? Oder ist das nicht etwas, was die vorgefunden haben? Und natürlich wird dann vor allem von den etablierten Medien kritisch darüber berichtet. Das ist natürlich auch ihr Auftrag.
Verstehe ich, aber da gibt es zwei Argumente, die erstmal grundsätzlich dagegen sprechen.
Bitte?
Sie haben gerade gesagt, das ist aufgeploppt, haben Sie, glaube ich, gesagt, oder aufgekommen. Mhm. Also wie kann es denn aufkommen, dass dezidierte Arbeitsverträge mit genauen Summen vermeintlich auf einmal bei der Presse landen? Also dass das aufploppt, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Und dann auch noch bei Fällen, die schon seit 7, 8, 9 Jahren wie gesagt, einen guten Job machen, wo das sehr viele Leute wussten, wo das nie ein Problem war. Ganz im Gegenteil. Und jetzt pünktlich zum Wahlkampf, pünktlich, wo wir kurz davor sind, wirklich die erste AfD-geführte Regierung in ganz Deutschland möglich zu machen, auf einmal justamente über die gesamte Presselandschaft schon wieder weg, oder fast die gesamte Presselandschaft, als Kritiker, als kritischer Punkt aufploppt. Also das ist schon sehr, sehr, sehr offensichtlich. Und der Zusammenhang, der ist ja klar. Ich meine, wir hatten einen Bundestagsabgeordneten, der das angekündigt hat, dass er sowas alles in die Öffentlichkeit bringen will. Im Dezember gab es ja so eine Art Drohbrief, Erpresserbrief, nennen ihn manche. Jetzt ist es auf einmal alles genau so bei der Presse. Das ist schon sehr offensichtlich, wie das gelaufen ist. Es gibt Stimmen bei uns, die sagen, es gibt nur einen Weg, wie sowas erklärbar ist. Externer Dienst, irgendein externer Auftrag. V-Leute, ich weiß es nicht, ich kann es nicht belegen, aber anders können sich das die allermeisten bei uns im Landesverband aktuell einfach nicht erklären.
Ja, also das ist ja auch das, was sich natürlich auch viele Leser, Zuschauer gerne vermuten. Ja, dahinter stecken böse Journalisten, politisch korrekte der etablierten Medien oder vielleicht sogar Geheimdienstler. Nein, dahinter steckt in der Regel Parteifreunde oder Parteifreunde nach dem Motto Parteifreund, Feind, Todfeind, Parteifreund. Ja. Ja, nach diesem Motto. Konkret der Abgeordnete Jan Wenzel Schmidt. Von dem geht das aus, AfD-Abgeordneter.
Das ist ja kein Geheimnis, das hat er selbst proaktiv gesagt, jetzt auch nochmal bestätigt in einem Interview, wenn ich da richtig informiert bin. Hm. Das ist so, ich meine, der große Unterschied zu den Vorhaltungen ist jetzt, es gibt immer mal Probleme in Parteien. Man löst die auch gerne mit Gesprächen, das ist auch in Ordnung so. Man hat auch immer unterschiedliche Meinungen, die muss man auch aushalten. Aber es ist natürlich ein Unterschied, wenn man anscheinend, man muss es ja immer so einordnen, über Jahre hinweg Informationen gesammelt hat über einzelne Akteure, einzelne Abgeordnete. Offenbar, wenn das jetzt so stimmt, auch im privaten Bereich, um das dann gegen jemanden irgendwann zu verwenden, wenn es dann ernst wird. Und das ist halt ein ganz anderes Level. Ich persönlich will das jetzt nicht bewerten, aber es gibt sehr viele in unserer Partei, die aktuell zu mir sagen, sie können sich das oder sie erinnert das alles an was. Gerade bei uns im Osten mit dieser Stasi ist das immer noch mal ein Thema. Und sie sagen, für mich riecht das alles nach irgendeinem externen Dienst, der sich jahrelang darauf vorbereitet hat, dann etwas zu zünden, wenn es wirklich ernst nimmt, dass ernst wird, dass wir Verantwortung übernehmen. Aber sowas wird man niemals belegen können. Es ist nur das, was gerade viele Menschen beobachten und wo sie einfach eins und eins zusammenzählen. Ich persönlich habe für mich den Anspruch, dass ich nach vorne schaue, weil ich auch da nicht den Kompass verlieren möchte. Wir haben einfach so viele politische Probleme in diesem Land und die möchte ich täglich auf meinem Tableau haben und nicht immer diese ganzen Baustellen da drumherum, weil das lenkt mich alles nur vom Kurs ab und den Kurs möchte ich aber nicht verlieren und deswegen voller Kurs nach vorne.
Darüber müssen wir dann nochmal sprechen in dem Interview vor der Wahl im Herbst. In Sachsen-Anhalt ist ja im September Landtagswahl, wo Sie vielleicht erster Ministerpräsident der AfD werden. Sind Sie dann wieder hier mit dabei bei dem Interview?
Aber selbstverständlich. Wunderbar. Natürlich. Wir müssen auch Regierungshandeln transparent dann darlegen und mal gucken, was wir bis dahin alle schon so gefunden haben. Das wird ja auch mal interessant.
Gut, dann gibt es ab jetzt nur noch sanfte Fragen.
Nein, Quatsch.
Immer gern. Also jetzt bitte erklären Sie uns mal, oder den Zuschauern, was ist eigentlich, ich weiß, Sie reden nicht gern drüber, aber trotzdem, was ist eigentlich aus Ihrer Sicht die Motivation von Jan Wenzel Schmidt, der pikanterweise nicht nur Bundestagsabgeordneter, sondern auch Generalsekretär Ihres Landesverbandes Sachsen-Anhalt war von 22 bis 2025. Was motiviert den, Sie und die Partei zu beschädigen?
Also das habe ich gerade schon, es hat nichts damit zu tun, ob ich da gerne drüber rede oder nicht, aber ich bin jemand, ich möchte, und deswegen will man das mir wahrscheinlich auch nehmen, ich möchte einfach Vertrauen und Transparenz immer ganz hoch halten. Und deswegen versucht man ja wahrscheinlich auch gerade diese Kampagne. Und deswegen äußere ich mich gerne über Dinge intensiv, wenn ich etwas belegen kann, wenn ich etwas nachweisen kann, wenn ich etwas beweisen kann. Das ist in dem Fall schwierig. Ich kann jetzt nur noch mal das wiederholen, was ich gerade gesagt habe, dass sehr viele sich das nicht anders erklären können, dass man eine ganze Partei aktuell, wie viele sagen, anzündet und gerade das jetzt in diesem Wahlkampf und damit einfach völlig unnötig das Ziel wirklich riskiert, hier wirklich Regierungsverantwortung übernehmen zu können, das können sich viele halt nur so erklären mit irgendeinem externen Auftrag. Ich kann es nicht belegen, ich weiß es nicht, deswegen kann ich mich nicht tiefer dazu äußern, aber es muss einfach jeder sich ein eigenes Bild machen und eins zusammenzählen, aber alles Weitere wird vielleicht die Zeit zeigen.
Herr Schmidt, der wirft Ihnen ja oder der wirft dem Landesverband, nicht Ihnen persönlich, das ist ja gar nicht so sein Ziel, aber dem Landesverband ziemlich schwerwiegende Dinge vor. Ja, also der spricht da zum Beispiel von einer Klüngelrunde, Spitzname die Pokerrunde, die sich quasi, die er als eine Beutegemeinschaft innerhalb der AfD bezeichnet, um sich Vorteile, Posten, Geld zuzuschanzen. anstatt sich fürs Land einzusetzen.
Naja, da spricht ja eigentlich unser politischer Erfolg eine ganz andere Sprache. Also es gibt so viele Runden in einer großen Partei mit 3.500 Mitgliedern, so viele Strukturen, so viele Leute, die da irgendwie zusammenarbeiten. Also das ist völlig absurd, dass man da, also diese Begriffe überhaupt in den Zusammenhang bringt. Ich habe in unserer Partei Leute kennengelernt, die alle ein gemeinsames Ziel haben, auf das wir gerade hinarbeiten. Und das ist auch das, was ich mit meinem politischen Alltag gerade erlebe. Ich bekomme auch aus dieser Partei in unserem Landesverband einen riesengroßen Rückenwind. Jeder hat da einzelne Qualitäten, jeder hat da einzelne Rollen aktuell, die er wahrnimmt. Und meine Beobachtung ist aktuell, dass alle in Sachsen-Anhalt nur ein gemeinsames Ziel haben, nämlich nicht hier irgendwie so eine Gemeinschaft zu machen, sondern die erste Regierungsverantwortung zu übernehmen. Und das ist auch das, was gerade unseren Alltag bestimmt. Und das finde ich ehrlich gesagt auch absolut richtig so. Und da bin ich dankbar und froh, dass ich in diesem Landesverband sein darf, wo wir dieses stabile Fundament gelegt haben. Weil wenn man das umsetzen möchte, was wir hier gerade planen, muss man sich ja mal ehrlich machen, wird es ja erst ab dem 7. September höchstwahrscheinlich richtig turbulent werden, wenn man mal sieht, was uns dann noch bevorstehen könnte, was die aus Berlin sich überlegen. Und wenn ich da jetzt aus dem Nähkästchen plaudern darf, da richten sich gerade unsere meisten Ressourcen hin, dass wir uns darauf vorbereiten, dass wir ein gutes Kabinett zusammenstellen und dass wir uns auch schon mal juristisch auf das vorbereiten, was noch kommen könnte.
7. September ist Wahltermin.
6. September ist die Wahl. Ja. Aber am 7. September ist ja dann das Ergebnis vorhanden. Und da bin ich mal gespannt, sollten wir es denn schaffen, wie denn auch andere Akteure in dieser Bundesrepublik damit umgehen würden. Mhm. Und da höre ich böse Stimmen und darauf muss man sich vorbereiten.
Also mit sollten wir es schaffen, meinen Sie die absolute Mehrheit bei dieser Landtagswahl zu erringen und dann möglicherweise eben den Anspruch auf den Ministerpräsidentenposten zu erheben.
So ist es.
Ich muss auch trotzdem nochmal zurückgehen und der News-Journalist Jan Caron, der hat ausführlich zu den Vorwürfen von Wenzel Schmidt recherchiert, auch mit ihm ein Interview geführt und in seiner Recherche, und News ist ja kein AfD-feindliches Medium, in seiner Recherche kommt er zum Fazit, mafiöse Strukturen herrschen da in dem Landesverband.
Das kann ich nicht bestätigen. Bei uns herrschen Strukturen, die ihr Land lieben und wo jeder seit 10, 12, 13 Jahren gegen diese ganzen Widrigkeiten sich für dieses Land einsetzt. Und da muss ich nochmal das wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Ich bin stolz auf den Landesverband Sachsen-Anhalt. Ich bin auch dankbar, dass dieser Landesverband so geschlossen hinter mir steht. Vielleicht ist das auch einigen Dorn im Auge. Ich weiß es nicht. Es gibt ja immer unterschiedliche Interessenlagen in diesem Land. Aber meine Beobachtung ist, dass wir 3.500 Leute in Sachsen-Anhalt sind, die alle ein gemeinsames Ziel haben und aktuell alle an einem Strang ziehen.
Spesenrittertum, Dienstreisen, die in Wirklichkeit dem privaten Vergnügen dienen oder zumindest einen großen Anteil privates Vergnügen haben und damit also Steuergeldmissbrauch, ja, das sind so die Dinge, die Schmidt der Partei vorwirft. Das sind also keine Probleme, die aus Ihrer Sicht im Landesverband existieren.
Ja, wir haben uns das genau angeschaut, wir haben es geprüft. Also wir haben diese Vorwürfe, gibt es ja seit Dezember ungefähr. Mhm. Und es ist so, dass Sie im parlamentarischen Alltag bei dieser Reisekostenerstattung auch immer einen parlamentarischen Zweck natürlich auch nachweisen müssen. Vorher gibt es da gar nichts. Das ist ganz wichtig. Und man muss sich auch mal klar machen, worüber wir hier reden. Also wenn das jetzt das nächste Ding werden sollte, ich weiß ja nicht, was jetzt noch kommt in den nächsten Wochen und Monaten, dann muss man sich mal reflektieren. Wir reden hier über Spritgeld. Also ich meine, wir sind ja nicht die Dienstwagengesellschaft, die sich mit Chauffeuren durchs Land fahren lässt, wie bei der Regierung beispielsweise, zu allen möglichen Terminen. Es ist so, dass wir alle Parteitermine, alles, was im parteilichen Alltag passiert, alles, was im Wahlkreis passiert, das geht alles aus eigener Tasche. Da gibt es gar keinen Cent. Dafür kriegen wir eine Entschädigung, das ist in Ordnung und die wird natürlich auch dafür aufgebracht. Da gibt es gar nichts. Wenn man einen parlamentarischen Termin hat, muss man den nachweisen und dann kriegt man eine Kilometerpauschale von, was weiß ich, 30, 38 Cent oder sowas. Und ich wüsste jetzt nicht, wie man sich, wenn man mit seinem privaten Auto irgendwo hinfährt oder wie man sich damit jetzt bereichern sollte, dass man da Spritgeld abrechnet.
Also, er spricht von Fernreisen, ja, nach Disneyland und so weiter, quasi auf Steuerzahlerkosten. Also offiziell hat man irgendwie einen Termin in Straßburg oder Brüssel, ja, und dann macht man aber den Abstecher nach Disneyland noch mit auf Steuerkosten.
Also auch mit der Frau. Auch solche Reisen werden bei uns vorher genehmigt in der Regel oder geprüft und wird angeschaut, was gibt es da für Termine. Ist es parlamentarisch gedeckt und erst vorher gibt es ja auch eine Freigabe. Das war in der Vergangenheit so. Also wir gucken da genau hin. Das wird ja auch in der Landtagsverwaltung, wenn ich da richtig informiert bin, auch nochmal erfasst und uns sind da überhaupt keine Verfehlungen bekannt. Also ich bin gespannt, ich weiß es nicht, was da jetzt im Raum steht. Es gibt da ganz klare Maßstäbe, an die halten wir uns und das ist doch gut, sonst werden wir auch weiterhin machen. Und alles, was außerhalb von diesem Bereich ist, habe ich gerade schon gesagt, Partei oder sowas, oder auch jetzt bei den New York-Reisen, das weiß ich, das haben viele komplett aus eigener Tasche bezahlt und das ist auch richtig so.
Herr Siegmund, stimmt es, dass es gestern Abend eine Krisensitzung gab in Sachsen-Anhalt? wo über diese Thematik gesprochen wurde, um zu überlegen, wie man jetzt der Sache die Spitze nehmen kann.
Gestern gab es keine Krisensitzung. Gestern gab es ganz viele Interviews, ganz viele Gespräche. Gespräche gibt es natürlich seit dem ersten Tag an. Wie geht man damit um? Das ist auch kein Geheimnis. Innerhalb dieser Partei, aber auch mit über die Ländergrenzen hinweg. Wir reden mit Kollegen in anderen Bundesländern. Und diese Zeit jetzt in den letzten 10-12 Tagen hat mir aber auch gezeigt, dass wir in der AfD gut zusammenarbeiten. Wir haben uns da untereinander ausgetauscht, auch mit den Kollegen in anderen Bundesländern. Und das ist der richtige Weg. Man muss miteinander sprechen.
Okay, aber worauf ich hinaus wollte mit dieser Frage oder was ich einleiten wollte, ist, haben Sie, die weitergehende Frage, haben Sie diese ganze Sache unterschätzt?
Ich würde wirklich als mit hoher Selbstreflexion sagen, höchstwahrscheinlich schon, ja. Hm. Man muss sagen, ich habe ja ein bisschen Erfahrung auch sammeln können jetzt in dieser ganzen Nummer, wenn irgendwas aufgebläht wird. Ich war damals ja in Potsdam dabei, bei diesem Kaffeekränzchen. Dann hat
Sie
man
meinen, also die von Korrektiv skandalisiertes Vortrag von Herrn Sellner, den meinen Sie damit?
Ich nenne sie das Potsdamer Kaffeekränzchen.
Ja. Aber man kann, nur damit der Zuschauer weiß, wovon die Rede ist.
Ja. Fahren Sie fort. Mittlerweile muss man das einfach mit Humor nehmen, weil es rückblickend einfach so surreal ist, was daraus gemacht wurde. Und das zeigt mir halt, wie solche Kampagnen funktionieren. Das hat man danach noch mehrmals probiert. Ich erinnere mich jetzt auch an diesen Spaziergang, den ich mal hatte im Herbst mit diesem Aktivisten, Journalisten, wo dann einzelne Passagen rausgegriffen wurden, was Geschichtliches konstruieren. Mhm. Und es war immer wieder die gleiche Welle der Empörung. Was ich hier aber wirklich anders fand, ist, wie orchestriert das dieses Mal doch lief, um einfach dieses Image, was man hat, irgendwie versucht zu zerstören. Also ich meine, ich bin als Mensch, gebe ich mir mal meinen Maßstab. Ich will mich einfach immer nicht verbiegen und ich will mich nicht verstellen. Ich will einfach so bleiben, wie ich bin. Mit allen Fehlern, mit allen Macken, vielleicht auch mit allen Vorteilen. Das gehört nun mal im Leben dazu, weil das erwarte ich eigentlich auch von meinem Gegenüber. Wenn ich mit jemandem spreche, möchte ich einfach, dass er so ist, wie er ist und dass er sich nicht für mich verbiegt. Und zu meiner Art gehört halt einfach auch, dass ich da auch in vielen Punkten sehr transparent bin und auch sehr, ich sag mal, das muss nicht immer alles besonders sein, auch einfach sehr bürgernah bin. Und ich glaube, dass man das irgendwie versucht hat zu zerstören, weil viele Leute es anscheinend gut finden, weil sie sich damit identifizieren können. Also ich lasse mir auch nicht den Mund verbieten. Ich spreche aus, was manchmal ausgesprochen werden muss, auch wenn es manchmal unbequem ist. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den will man irgendwie loswerden. Man möchte Politiker, und das widerfährt mir jetzt offenbar auch selbst, man möchte die einfach entmenschlichen. Und dazu macht man solche Kampagnen. Man hat es jetzt bei mir mehrfach probiert. Das ist jetzt die dritte oder vierte Kampagne, die ich da erlebe. Ich erlebe, dass sehr viele Menschen das durchschauen. Ich bekomme sehr viele positive Nachrichten. Das motiviert mich. Und ich meine, ich möchte Ministerpräsident dieses Bundeslandes werden. Da muss man auch mal Gegenwind aushalten. Das gehört dazu. Man darf sich, und das ist aber das Entscheidende, einfach nicht vom Weg abbringen lassen. Man muss weitermachen und das werde ich auch tun.
Herr Siegmund, worin besteht denn jetzt dieses Unterschätzen oder woran haben Sie festgestellt, dass Sie das unterschätzt haben? Weil, also, dass die etablierten Medien und natürlich auch der politische Gegner draufhauen, das war ja klar, das machen die ist ja programmiert, Nur, was ist es? Ist es, dass es jetzt in der eigenen Partei Widerspruch gibt oder dass die alternativen Medien angefangen haben zu kritisieren oder was?
Also umso mehr man mit den Menschen darüber spricht, da rede ich auch über die Partei drüber, umso mehr haben nicht nur Verständnis, sondern unterstützen unsere Positionen. Also wenn man die Argumente austauscht, so wie wir es jetzt ja auch gerade gemacht haben, dass man einfach beide Seiten sieht. Aber ja, da muss ich Ihnen schon recht geben. Was ich unterschätzt hätte, ist, dass man weniger auch diese ganzen komischen Umstände, die dazu geführt haben, betrachtet hat. Das haben wir ja vorhin schon mal angerissen. Wie war es denn möglich, dass interne Arbeitsverträge zum Beispiel rausgegeben werden? Aktuell liegt die Vermutung nahe, dass ein Mitarbeiter bei einem Abgeordneten E-Mails abgefangen hat und diese Arbeitsverträge weitergegeben hat an den mutmaßlichen V-Mann, muss man immer dazu sagen. Das würde einmal meine Theorie unterstützen, dass wir Leute brauchen, denen man vertrauen kann. Das würde aber auch zeigen, dass zu dieser ganzen Nummer halt noch mehr dazugehört, nämlich dass es eine offenbar geplante Kampagne war. Und da hätte ich schon gedacht, dass auch mehr das mal kritisch hinterfragen, ob denn auch bei aller berechtigter Kritik vielleicht, auch wie wir damit umgegangen sind, die Nummer nicht vielleicht doch ein bisschen größer ist und vielleicht doch mehr dahinter stecken könnte, was die politische Beeinflussung sehr wichtiger Landtagswahlen in diesem Jahr angeht. Also wir reden ja nicht nur von Sachsen-Anhalt. Also Markus Frohnmeier macht einen super Job in Baden-Württemberg und das ist in 2-3 Wochen soweit. Und ich weiß nicht, ob man dann auch Einfluss nehmen möchte auf den Erfolg bei den anderen Landtagswahlen. Und das wäre katastrophal. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn man diese Aspekte einfach mal mit berücksichtigen würde. Das machen wir ja heute.
Ist das jetzt eine versteckte Kritik auch an der Jungen Freiheit-Berichterstattung?
Vielleicht. Nein, Quatsch, nein. Alles in Ordnung.
Ja, nee, ich meine, können Sie uns ja vorwerfen, wenn Sie der Meinung sind, dass wir gewisse Dinge nicht gefragt haben, die wir hätten fragen sollen, nach Hintergründen, ja? Dann ist es ja berechtigt, wenn Sie das als Kritik üben.
Es gibt doch noch ein zweites Ding. Also nehmen wir mal an, oder andersrum. Ja, es war nicht alles optimal. Und ja, vielleicht gab es auch Punkte, wo man Kritik üben kann. Alles in Ordnung. Aber man muss sich mal reflektieren, was wir hier gerade erleben. Wir reden hier von 12, 13 Tagen Dauerbeschallung zu diesem Thema, wo jede Kleinigkeit, egal wie klein sie ist, jetzt wieder neu ausgeschlachtet wird, damit das immer weitergeht. Also da fehlt mir einfach die Verhältnismäßigkeit. Das ist das, was ich auch mittlerweile sehe. Es ist einfach so unverhältnismäßig. Insbesondere unter der Maßgabe, das sagen wir beide immer, dass überhaupt kein Gesetz gebrochen wurde, sich an alles gehalten wurde und Geschmäckle hin oder her, was ich nicht so sehe, haben wir heute schon drüber gesprochen, aber selbst wenn steht das in meiner Meinung kein Verhältnis zu 12, 13 Tagen Dauerberichterstattung und einer völligen Ignoranz von all dem, was sonst passiert ist. Oder spricht irgendeiner in diesem Land noch über Mario Vogt, dass er mal seinen Doktortitel verloren hat? Spricht irgendjemand in diesem Land darüber, dass hier einfach mal 7000 Asylbewerber verschwunden sind, was letzte Woche
ja, doch,
unterging? Freiheit, ja. Ja, doch, das stimmt. Nein, das war ja auch konstruktiv. Ja,
nee, ich verstehe.
Aber in der Mainstream-Presse, sage ich mal, in der Presselandschaft, findet sowas aktuell wenig statt. Und das ist schon sehr gefährlich in meinen Augen.
Aber Herr Siegmund, entschuldigen Sie, Sie haben das mitbewirkt. Diese Kritik, die Sie üben, ist berechtigt. Aber das haben Sie mit herbeigeführt. Ja, natürlich, also verstehen Sie, Sie haben die Vorlage geliefert, um so drauf einzusteigen. Hätten Sie Ihren Laden von vornherein blitzblank sauber gehalten, ich sage jetzt mal ein bisschen polemisch, ja, dann hätten Sie diese Vorlage nicht geliefert. So, deshalb müssen Sie sich das also nicht auch zurechnen, dass Sie genau das, was Sie kritisieren, eigentlich mit verursacht haben, die Tür aufgemacht haben dafür.
Nee, das haben wir heute am Anfang des Gesprächs, denke ich mal, schon ganz gut abgeräumt. Und wenn man beide Seiten kennt, würde ich das jetzt nur nicht sehen. Mhm. Was ich aber schon sehe, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich will Mensch sein. Zu Menschen gehören vielleicht auch Fehler oder was man noch besser machen kann. Und ein Fehler soll ja nicht umsonst geschehen. Man soll ja auch daraus lernen können. Und das ist in Meinung auch ein großer Unterschied, wie man mit solchen Situationen umgeht. Wir möchten ja genau die Erfahrungen, die wir jetzt dadurch gesammelt haben, nutzen, um daraus gestärkt hervorzugehen, zum Beispiel durch diese Kommission. Aber auch, indem man dieses Thema einfach selbstbewusst und transparent kommuniziert, um sowas in Zukunft nicht wiederzumachen. Und natürlich die Kommunikation auch. Ich meine, auch wenn ich das jetzt seit 10 Jahren mache, lerne ich auch immer dazu. Und vielleicht hätte man vom ersten Tag an anders mit diesem Thema umgehen müssen, vielleicht mehr kommunizieren müssen, vielleicht anders kommunizieren müssen. Das mag auf jeden Fall sein. Aber ich glaube auch nicht, dass es die letzte Kampagne war vor der Landtagswahl im September bei uns. Und beim nächsten Mal machen wir es einfach besser.
Okay, also jetzt, bevor wir uns im Kreise drehen, sage ich gleich, natürlich weiß ich, ich habe es jetzt verstanden, ja, wie das entstanden ist und dass Sie auch aus einer Notsituation heraus gehandelt haben. Aber trotzdem muss Ihnen doch klar gewesen sein, hey, wenn wir das nicht möglichst bald stoppen mit diesem Überkreuz Familienmitglieder einstellen, ja, dann wird, auch wenn wir gute Gründe dafür haben, dann wird das früher oder später gegen uns verwendet werden. Und dann wird das auch natürlich von den etablierten Medien nicht fair dargestellt, sondern zugespitzt. Das muss Ihnen doch alles strategisch, also der kluge General, der sieht ja voraus, was der Gegner für ein Manöver macht.
Naja, da muss man jetzt noch weiter zusagen, dass wir selbstkritisch schon gesagt haben, dass diese Verhältnismäßigkeit da uns selbst oder die Unverhältnismäßigkeit uns selbst überrascht hat. Und man muss einfach ganz ehrlich sagen, dass man überlegt, wo gebe ich denn eigene Qualität und eigene Professionalität auf, um so eine strategischen Spielchen mitzuspielen. Also soll ich ganz bewusst auf sehr gute, fleißige Leute verzichten, die ich einfach brauche in diesem Landesverband, wenn ich mich der Aufgabe stellen möchte, die uns hier bevorsteht? Oder passe ich mich so an, wie es anderen gefällt, damit ich mir irgendeine Schlagzeile erspare, die wahrscheinlich so oder so gekommen wäre, weil man sieht das ja auch bei den Mitarbeitern unserer Fraktion, wenn da nichts ist, wird halt was konstruiert. Und von daher, für mich ist entscheidend, dass wir eine gute Mannschaft haben, dass wir eine gute Politik machen und dass wir dieses Land vom Kopf auf die Füße stellen und nicht, dass wir es anderen Leuten genehm machen. Und einen Satz gestatten Sie mir vielleicht noch. Ich finde das ja schon ein bisschen witzig, wer sich jetzt hier am meisten drüber lustig macht, wenn ich an die CDU denke, die das jetzt irgendwie nutzen wollen, die so viele eigenen Sachen vor der Tür haben, wenn ich an diese Massenskandale denke, wenn ich an die Ukraine-Hilfe denke, die Milliarden in eine Welt schenken, wenn ich sehe, was die aus unseren Weihnachtsmärkten gemacht haben, zu Festungen verbaut. Also die haben doch genug eigene politische Verfehlungen in diesem Land zu verantworten. Und da finde ich es schon eine ganz schöne Doppelmoral, wenn die sich jetzt anmaßen zu sagen, ja, bei der AfD ist das und das nicht optimal gelaufen. Also das, denke ich mal, öffnet auch gerade sehr vielen die Augen, wie unverhältnismäßig auch diese Kommunikation im politischen Raum ist. Und eine Sache noch ganz zum Schluss. Ich finde es auch schon merkwürdig, dass das, was bei anderen seit Jahren und Jahrzehnten mehr oder weniger ignoriert und toleriert wird, bei uns jetzt skandalisiert wird. Also das gehört auch zur Wahrheit dazu. Es gibt so viele andere Fälle, wo das über Jahre hinweg kein Problem war. Bei uns ist es ein Problem. für mich ist das einfach keine Überraschung.
Naja, also ich meine zum Beispiel die Greichen-Geschichte. Gut, Sie sagen jetzt, das kann man nicht vergleichen, aber die Greichen-Geschichte ist den Grünen ganz gehörig um die Ohren geflogen. 2013 gab es zum Beispiel in Bayern Verwandtenaffäre, wie hieß es, Verwandtenskandal, wo mehrere Fraktionen, also SPD, CDU, CSU und ein Grüner und ein Freier Wähler waren, glaube ich, beteiligt, auch solche Übereinstellungen von Verwandten vorgenommen haben. Da gab es kräftig Gegenwind. Ja, da wurde dann auch anschließend Gesetze oder Verordnungen verändert. Also nicht so, dass es nur Sie trifft.
Ja, ich rede eher auch bei uns regional. Also bei uns ist es zum Beispiel, das habe ich in einem Video auch gesagt, so, dass die linken Fraktionsvorsitzende die Ehefrau des Landtagsdirektors ist. Also ein Mann, der auf Lebenszeit verbeamtet ist, der wahrscheinlich unsere Anträge, die wir ins Plenum einbringen, mit als erster sieht. Natürlich denn theoretisch einen direkten Kommunikationsdraht in diese Fraktion hätte, was auch nie jemand interessiert hat. Ich weiß auch, dass es bei anderen Abgeordneten, anderen Parteien im Landtag von Sachsen-Anhalt genau solche familiären Anstellungen von anderen Abgeordneten auch gab. Ehrlich gesagt, gut, wenn die das Vertrauensverhältnis hatten, ich kritisiere das ja in der Form nicht, aber da muss man einfach mal, ich sag mal, zumindest so fair sein, dass man sagt, man betrachtet das gleichsam über alle Fraktionen hinweg. Das passiert aber auch insbesondere bei uns regionalen Sachsen-Anhalt überhaupt nicht.
Also um das nochmal abzuschließen, Ihr Argument, was wir jetzt mehrfach hin und her gewendet haben mit dem, naja, wir haben halt dann auf die Mitarbeiter, auf die Familie zurückgegriffen als Mitarbeiter, weil die vertrauenswürdig und weil die verfügbar waren. Am Anfang von Vetternwirtschaft steht immer gute Gründe. Ja, man will natürlich den Leuten was Gutes tun. Ist ja auch ein menschlich. Ja, wer will nicht seinen Verwandten was Gutes tun? Die sind vielleicht auch verlässliche und gute Mitarbeiter und so weiter. So war das überhaupt mit der Korruption in Europa, wenn Sie in die Geschichte blicken. Ja, da haben die Fürsten haben Verwandte eingesetzt als Heerführer, als Minister oder sowas. Ja, wenn sie habhaft hatten, weil sie eben denen vertraut haben und weil sie wussten, die putschen nicht gegen mich, die machen nicht allzu viel Missbrauch und so weiter. Und das hat sich aber dann logischerweise verselbstständigt und zu einem komplett korrupten System entwickelt, womit dann, das ist als Aufstiegsgeheimnis oder ein Aufstiegsgeheimnis Preußens, ja, dass die dann gesagt haben, Schluss, die Verwaltung wird nicht mehr nach persönlichen Vetterwirtschaftsprinzipien organisiert, sondern das sind neutrale preußische Beamte, die werden besoldet, damit es keine Abhängigkeitsverhältnisse gibt. Und das war ein Aufstiegsgeheimnis Deutschlands. Und das ist einfach so eine generelle, aus der Geschichte genommene Erfahrung. Das fängt immer mit guten Motiven an, aber die Vetternwirtschaft geht früher oder später nach hinten los. Und deswegen sollten Sie da, und das finde ich, zeigen Sie hier nicht, aber das ist natürlich Ihre Sache, zu wenig Gespür für die Gefahren von dieses Prinzips.
Da muss ich mich aber nochmal wiederholen, was ich vorhin sagte, dass man einen riesengroßen Unterschied hat zwischen einem persönlichen Mitarbeiter, der Termine kennt, der persönliche, ganz, ganz diskrete Gesprächspartner auch kennt, der weiß, wann ich wo bin, das ist ja auch mittlerweile bei uns ein Risiko, der Strategien, muss ich auch nochmal wiederholen, kennt und einem, wie Sie selber sagen, einem Beamten, der ja dem ganzen Apparat verpflichtet ist, der auch überparteilich anderen verpflichtet ist. Ich finde, das kann man einfach nicht vergleichen und okay. da bin ich bei Ihnen. Also diesen Maßstab, den will ich niemals haben. Also ich will niemals, dass später, wenn wir Regierungsverantwortung haben, in einem Ministerium, wo der Steuerzahler diesen Beamten bezahlt, damit er für alle Menschen in diesem Land einen guten Dienst macht. Das kann man nicht mit jemandem vergleichen, der meine ganz persönlichsten Termine kennt. Das muss man einfach unterscheiden. Und solange wir in der AfD in dieser Stigmatisierung sind, dass wir uns unterschiedlichen Risiken ganz einfach hingeben müssen, die andere Parteien nicht haben. Einmal das Thema der Unterwanderung, aber auch das Thema der Gewalt und der Bedrohung. Das ist einfach bei uns nach wie vor immer noch ein Fakt. Und solange wir das haben, haben wir keine Chancengleichheit. Und deswegen muss man das einfach trennen. Aber, und da mache ich Ihnen gerne die Tür auf, also das wird es mit mir nicht geben. Ich habe gesagt, ich möchte ein Ministerpräsident für alle rechtschaffenden Sachsen-Anhalter sein. Und jeder, der seine Stimme abgibt, gibt er eine demokratische Legitimation für auch eine andere Partei von mir aus. Und alle Stimmen müssen gehört werden. Und dass in einer Behörde, in einem Ministerium, wo auch immer, solche Maßstäbe eine Rolle spielen, das darf niemals passieren. Da bin ich völlig bei Ihnen. Aber man muss es einfach unterscheiden, wo ein persönliches Vertrauensverhältnis vorherrschen muss und wo man einen Dienst an der Gesellschaft macht, beispielsweise in einer Behörde.
Jetzt hatten Sie noch ein zweites Argument ganz am Anfang genannt, neben dem, wie das eben entstanden ist durch die Aufbau der Partei und die mangelnde Verfügbarkeit von Mitarbeitern, nämlich Vertrauen. Sie sagen, wir werden sonst unterwandert. Gibt es einen Fall, wo der Verfassungsschutz oder zum Beispiel, wie Sie ja auch gewarnt haben, korrektiv jemanden eingeschleust hat bei der AfD, in die Mitarbeiterschaft eingeschleust hat? Gibt es da überhaupt nur einen einzigen Fall?
Na, das werden wir in den nächsten Monaten noch sehen. Aber der Fall, der liegt ja jetzt offenbar auf dem Tisch bei dem, worüber wir hier gerade sprechen. Also ich habe ja vorhin das skizziert, wie es offenbar möglich war, dass diese Dokumente herauskamen. Das ist zum Beispiel ein Fall, da würde ich jetzt nicht von einem Satirekünstler reden, aber da würde ich von einem externen Auftrag, von wem auch immer, reden, selbstverständlich. Dann muss man ja dazu sagen, wir haben ja diesen Verfassungsschutzbericht, der immer zitiert wird überall. Und dort ist es ja auch kein Geheimnis, das hat ja selbst, ich glaube, T-Online hat das mal zugegeben, dass mehrere Zitate, weswegen wir vom Verfassungsschutz beobachtet werden, von V-Leuten in dieser Partei stammen. Und daran ist es ja nachgewiesen, dass es solche Fälle gibt. Wie viele, weiß kein Mensch.
Aber dass es
möglich ist, das wissen wir alle.
Moment, aber das ist ja was völlig anderes. Dass Leute, die bereits drin sind, ja, was rausgeben, ist was anderes, als dass eingeschleust wird. Also der Verfassungsschutz sagt, das haben die offen schon gesagt, wir schleusen niemanden in die AfD ein, weil wir werden von denen angerufen. Uns rufen irgendwelche Leute an aus der AfD, weil sie ihrem AfD-Mitkonkurrenten, Parteifreund schädigen wollen und dann plaudern die aus. Die müssen gar keine Leute einschleusen. Also ist doch ihr Argument, das ist doch ein Phantom.
Nee, ganz im Gegenteil. Also, dass wir vom Verfassungsschutz überwacht werden und auch dementsprechend mit einzelnen Personen höchstwahrscheinlich bestückt sind, das ist ja kein Geheimnis.
Ja, mit Quellen, die mit AfD-Lern, die plaudern, aber nicht mit, die werden gezielt eingeschleust.
Na, das kann ich wirklich beim besten Willen nicht glauben. Und das glaubt auch, glaube ich, niemand in der AfD, dass das nicht der Fall ist. Das ist immer die Frage, wie kann man sowas nachweisen? Wann kann man sowas irgendwann auch mal nachweisen? Ich meine, vielleicht haben die deswegen auch so eine panische Angst davor, dass wir auch mal Verantwortung in einem Innenministerium übernehmen. Dass man mal diese ganze Nummer auch mal hinterfragt. Und auch den Verfassungsschutz, das ist übrigens, jetzt können wir auch mal ein bisschen Politik hier einbauen, dass man den Verfassungsschutz ja endlich mal wieder auf seine eigentliche Grundaufgabe zurückführt. Aber dass wir neben der Überwachung höchstwahrscheinlich auch eigene Leute von denen in den eigenen Reihen haben, das ist ja nicht nur bei uns der Fall gewesen, das war ja oftmals bei Parteien in der deutschen Geschichte so, die irgendwie unliebsam in diesem System waren oder wie auch immer verortet wurden. Also das ist ja nichts Neues und also ich bin mir ziemlich sicher, dass das so der Fall ist und dagegen muss man sich einfach irgendwie schützen in dem Maße, wo man es kann. Das kann man nicht immer und deswegen glaube ich, ist es ja auch gerade im Osten so eine gewisse Sensibilität, die Leute haben, weil die sagen einfach, das hatten wir schon mal und das wollen wir nicht nochmal.
Also, okay, Sie können jetzt keinen Fall nennen von so einem V-Mann, ja, aber gut, wir können es natürlich auch nicht ausschließen, ja, Sie haben jetzt da einen Verdacht, aber gut, können wir nicht klären, aber müssen festhalten, bisher ist sowas nicht bekannt, ja. Aber wie auch immer, wenn Sie jetzt sagen, also in der Mitte des Gesprächs haben Sie quasi oder am Anfang des Gesprächs haben Sie deutlich gemacht, Sie wollen eigentlich gerne sich da rausentwickeln aus diesem System, ja. Dieses Problem, wenn Sie sagen, das ist ein Grund dafür, dass wir Familienmitglieder einstellen, weil wir sonst Angst haben, unterwandert zu werden, ja, und wenn Sie dann gleichzeitig sagen, wir wollen uns aber von diesem Familiensystem eigentlich langfristig verabschieden, ja, dann machen Sie ja diesem von Ihnen insinuierten Problem wieder die Tür auf. Das ist also in sich nicht schlüssig.
Nee, das sehe ich überhaupt nicht so. Ich habe gerade gesagt, also ist ja ein Unterschied, ob ich etwas bewusst entwickle in irgendeine Richtung, das hat man aber vorhin alles schon mal, glaube ich, diskutiert, oder ob es sich ganz automatisch entwickelt, weil unsere Partei einfach größer und reifer wird. Also das sind einfach zwei Paar
Schuhe. Ja, aber wie wollen Sie denn dann zum Beispiel Unterwanderer erkennen?
Das kann man nicht erkennen, das ist ja das Problem daran. Ich möchte endlich, dass diese Situation beendet wird, dass man einzelne Parteien hier stigmatisiert und diesen Verfassungsschutz überhaupt auf diese Parteien loslässt. Darum geht's doch. Also ich möchte ja, deswegen brauchen wir endlich politische Verantwortung, damit wir diesen Verfassungsschutz wieder auf seine eigentliche Aufgabe zurückführen können. Ich meine, ich komme aus Sachsen-Anhalt, der Magdeburger Anschlag auf den Weihnachtsmarkt. Wo war da dieser Verfassungsschutz? Warum wurde dieser Typ vorher nicht aus dem Verkehr gezogen? Das ist die Aufgabe. Okay. Und nicht, wann ich wo welches Interview gebe. Ich meine, der Verfassungsschutz weiß ganz genau, wahrscheinlich jetzt, dass ich hier sitze oder wann wir welchen Stammtisch machen. Das ist alles kein Geheimnis. Aber das ist in meiner Meinung nicht die Aufgabe des Verfassungsschutzes. Und ein Argument doch nochmal, Sie haben gesagt, es gibt kein Beispiel. Eigentlich habe ich ja eins genannt gerade, wenn ich gesagt habe, dass mehrere Aussagen aus dem VS-Bericht von vermeintlichen AfD-Mitgliedern selbst V-Leute sind. Wie gesagt, sogar T-Online hat das zugegeben. Mhm. Dann ist das ja der Beleg, dass dort Mitglieder unserer Partei offenbar in diesem Auftrag unterwegs sind. Wann das war, wie viele das sind, keine Ahnung. Aber es ist ein Risiko, was wir haben, was uns unterscheidet von anderen Parteien. Und deswegen, wie gesagt, möchten wir diesen Verfassungsschutz endlich wieder auf seine vernünftige, eigentliche Uraufgabe zurückführen.
Das ist ja auch ganz im Sinne Ihrer Wähler, ja, natürlich. Aber nochmal, Sie sehen keinen Widerspruch zwischen der Aussage, wir wollen uns aus diesem System eigentlich gerne irgendwie verabschieden, der Familienmitglieder einstellen. Aber wir müssen das ja machen, weil wir sonst Angst haben müssen, unterwandert zu werden. Weil diese Gefahr besteht ja in Zukunft auch.
Nein, das ist kein System. Das ist ja der ganz große Unterschied. Ein systematischer Vorgang, das sehe ich hier überhaupt nicht. Es ist aus der Historie heraus so gewachsen gewesen und bis heute beständig, weil das die Leute sind, die von Anfang an, als es noch sehr unbequem war für die AfD, Gesicht zu zeigen, einen guten Job für Deutschland machen. Das ist eine Situation, die sich automatisch natürlich reduzieren wird, weil wir jetzt mehr gute Leute haben, die auch mit anpacken möchten. Aber es kann immer mal wieder passieren, weil man einfach gute Leute braucht, denen man vertrauen kann. Aber das hat nichts mit einem System zu tun, das hat nichts mit einer strategischen Komponente zu tun. Das hat einfach damit was zu tun, dass wir einfach historisch eine andere Ausgangslage hatten als alle anderen Parteien in diesem Land.
Herr Siegmund, wird Ihnen diese Affäre im Landtagswahlkampf schaden?
Das werden wir sehen. Ich bleibe so, wie ich bin. Wir werden uns von unserem Ziel nicht ablenken lassen. Und ich habe die große Hoffnung und ich glaube auch fest daran, dass sehr viele inzwischen durchschauen, wie das hier in dem Land läuft und dass das, was hier gerade kolportiert wird, überhaupt nicht im Verhältnis zu dem steht, was da besprochen wird. Und es einfach nicht sein kann, dass uns solche Nummern von diesen riesengroßen politischen Verfehlungen in diesem Land ablenken lassen. Und deswegen haben wir jetzt noch 6 Monate Zeit, hier die Leute in Sachsen-Anhalt von unserem sehr guten Programm, von unseren guten Kandidaten und von unserer positiven Vision für Sachsen-Anhalt zu überzeugen.
Herr Siegmund, ganz herzlichen Dank.
Gerne, danke für die Zeit.
Und was macht man nach dem Video? Man abonniert, nicht vergessen, oder zumindest man liked. Dankeschön.
Alles Gute.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.